Lesen Sie bitte die Anleitung zum Text 1.1. Lesen Sie aufmerksam die Fragen durch. Sie haben dafür 3 Minuten Zeit.
Haruki Murakami, Gefährliche Geliebte, ein tatsächlich japanischer Roman.
Ja, das Erste, was man sagen kann, wenn es die japanischen Namen und den japanischen Autor nicht gäbe, müsste man nicht zwangsläufig wissen, dass es ein japanischer Roman ist. Es ist ein ganz normaler Großstadtroman. Es ist ein Roman über eine erste Liebe und über eine letzte Liebe. Es ist ein Roman über einen jungen Mann, der Literatur studiert und damit nichts werden kann, der dann eine Frau kennenlernt, die einen reichen, wohl auch etwas korrupten Vater hat, der ihm ein paar Nachtlokale hinstellt, die er glänzend betreut, wunderbare Cocktails ausschenkt. Und dann passiert ihm Folgendes, er ist 37 Jahre alt, er trifft seine erste Liebe, die er mit 12 Jahren in der Schule kennengelernt hat, ein leicht hinkendes Mädchen, die er verliert, ohne sie je näher gehabt zu haben, von der aber sein Leben lang träumt, wie man von der Jugend träumt. Und in diesem Älterwerden und in diesem Gewöhnlichwerden träumt er sie sich zu einer großen Sehnsucht empor und trifft sie dann wirklich wieder. Und diese Begegnung ist auch eine Art Begegnung mit dem Tod, mit dem Chaos. Die Jugendliebe würde ihn aus dieser Ordnung rauslenken, rausschleudern. Und damit endet das Buch. Der Autor ist über einen Chandler-Übersetzer. Und deshalb spielt das Buch auch vorwiegend in Bars mit Cocktails. Es hat diese Chandlersche Wehmut. Es ist ein Kriminalroman ohne Kriminalhandlung, weil die Kriminalmotive verlaufen alle blind ins Leere. Und es ist ein Buch, das zeigt, dass es inzwischen eine Weltkultur gibt, die in Tokio nicht anders ist als in Berlin, in New York, in Los Angeles oder Paris.
Frau Löffler. Ich würde für dieses Buch, einfach für diese Sendung, einen Platzverweis aussprechen und würde sagen, das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
Gut. Fast Food?
Fast Food. Aha. McDonald's, aber kein Drei-Stern-Lokal.
Ja, ja.
Und zwar deshalb, weil die Geschichte überhaupt keine Sprache hat. Jetzt mag es sein, dass das mit der Übersetzung zusammenhängt, das will ich nicht entscheiden, kann ich auch nicht entscheiden. Aber die Sprache, die uns hier vorliegt, ist überhaupt keine Sprache. Das ist ein vollkommen sprachloses, kunstloses Gestammel. Ich würde das überhaupt nicht mehr mit literarischen Maßstäben, kommt man dem überhaupt nicht gerecht. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, oder wenn jetzt irgendjemand sagen würde, es ist ja ein erotischer Roman, dann muss ich leider auch einmal mit einem Zitat kommen. Ich bitte um Vergebung, ich habe es nicht auswendig gelernt. Es ist einfach zu schrecklich. Über eine erotische Begegnung wird hier gesagt, es war eine Naturgewalt, es hat uns umgehauen. Gut.
Ja,
oder es wird gesagt, ich wollte Sie, Entschuldigung, bis zur Hirnerweichung vögeln. Also ich glaube nicht, dass das wirklich literarisch anschaulich ist, dass das irgendeine Art von Gefühl, Art von erotischer Sprache ist.
Da geht es um Mechanik. In den anderen Szenen geht es um ganz was anderes.
Ich darf einen Umstand hier aufmerksam machen. Das Buch ist von Anfang an, ich weiß, Sie werden empört sein, das Wort wird Sie völlig umwerfen, von ungewöhnlicher Zartheit. Das entgeht Ihnen, Frau Löffler, die Zartheit dieses Buches. Und das Buch ist ein hocherotisches, sich steigerndes Buch, das bis auf das große, riesige Schlusskapitel zuläuft. Das Schlusskapitel, wo er mit dem wiedergekommenen Mädchen einen Ausflug da macht, irgendwo hinfährt. Das dauert ziemlich lange, ist eine lange Szene, bevor die ins Bett gehen. Diese Szene, die davor, ist fabelhaft geschrieben. Ich habe eine solche Liebesszene seit Jahren nicht mehr gelesen. Ja, das ist eine glänzende Szene.
Verstehen Sie mich richtig, ich will wirklich überhaupt keinen Einspruch dagegen erheben, woran Sie sich ergötzen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage. Aber ich habe schon etwas dagegen, wenn ein Autor an seinem Thema total scheitert. Und der Autor ist an dem Thema, und das Thema haben wir vielleicht noch gar nicht so richtig angesprochen. Das Thema ist die Begegnung mit Madame Lamour. Diese Frau, die er als Kind gesehen hat und wieder trifft, die soll ja die Todesgöttin sein. Und wie will er jetzt dieses Pathos der Begegnung mit dem Tod eigentlich darstellen? Indem er versucht, in den Gesprächen zwischen diesen beiden Menschen eine gewisse Feierlichkeit reinzubringen.
Das ist nichts von Feierlichkeit.
Absolute Feierlichkeit.
Jeden Satz.
Pardon, darf ich mal ein Beispiel geben? Absolute Ritualisierung der Sprache, indem die beiden einander nämlich immer ansprechen, Shimamoto-san, also die feierliche oder höfliche Ansprache.
Das ist in Japan so üblich, hat man mir gesagt. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, aber wenn jeder Satz zwischen den beiden mit dieser formellen Ansprache anfängt, heißt das, dass hier eine andere Sprachebene gesucht wird. Ich gebe ja zu, dass sie nicht gefunden wird, aber sie wird gesucht.
Frau Löffler, würden Sie sich bitte an ein Kapitel versuchen zu erinnern, wo er mit ihr zu einer Flussmündung fährt, wo sie die Asche ihres Kindes, wenn Sie da wirklich sagen, das sei nicht wenigstens andeutungsweise die Begegnung mit dem Tod, oder wenn Sie sein erstes Verfolgen der wiedergefundenen Frau durch die Stadt, wo ein Bote zu ihm kommt, ihm einen Umschlag gibt, er soll das nicht weiter verfolgen, er erschrocken ist, wobei der Autor es wirklich genial versteht, uns in Zweifel zu lassen, ob das real oder erträumte Szenen ist. Das macht er in der Bar ganz grandios, sagt, habe ich das jetzt eben nur geträumt? Und dann sieht er den Aschenbecher, wo ihre Zigarette noch verraucht. Das sind Szenen, die ich in dieser Kunstfertigkeit lange nicht gelesen habe.
Gott sei sei Dank bin ich nicht so vereinsamt, wie ich es schon befürchtet habe. Noch etwas. Sie sind doch immer für die Rolle der Frau in der Gesellschaft und dergleichen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass diese ungewöhnlich zarte Frau, in die sich der Mann dann noch einmal verliebt, dass sie die ganze Macht in ihrer Hand hat?
Ach,
sie
Lieber, dirigiert ihn. Diese Frau ist doch keine realistische Figur. Diese Frau ist doch ein Phantasma. Und zwar eine Männerfantasie und nichts anderes.
Eine poetische.
Sie ist eine Männerfantasie. Und
ah, ja, das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß, Gretchen und Ophelia und Madame Bovary und Anna Karenina,
also diese Dame,
alles ist aus der Sicht der Männer.
Sie sollten, glaube ich, nicht immer die große Literatur herbeizitieren, wenn wir mit literarischem Fastfood zu tun haben.
Nein.
Also
nein.
Diese Dame ist eine Männerfantasie und nichts anderes.
Die Frage ist nur, ob die Männerfantasie so schlecht ist oder ob es vielleicht eine poetische Fantasie ist. Eine Fantasie von großer, beachtlicher literarischer Kraft. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Wir reden alle zweimal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, Unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema. Haruki Murakami, gefährliche Geliebte, ein tatsächlich japanischer Roman.
Ja, das Erste, was man sagen kann, wenn es die japanischen Namen und den japanischen Autor nicht gäbe, müsste man nicht zwangsläufig wissen, dass es ein japanischer Roman ist. Es ist ein ganz normaler Großstadtroman. Es ist ein Roman über eine erste Liebe und über eine letzte Liebe. Es ist ein Roman über einen jungen Mann, der Literatur studiert und damit nichts werden kann, der dann eine Frau kennenlernt, die einen reichen, wohl auch etwas korrupten Vater hat, der ihm ein paar Nachtlokale hinstellt, die er glänzend betreut, wunderbare Cocktails ausschenkt. Und dann passiert ihm Folgendes, er ist 37 Jahre alt, er trifft seine erste Liebe, die er mit 12 Jahren in der Schule kennengelernt hat, ein leicht hinkendes Mädchen, die er verliert, ohne sie je näher gehabt zu haben, von der aber sein Leben lang träumt, wie man von der Jugend träumt. Und in diesem Älterwerden und in diesem Gewöhnlichwerden träumt er sie sich zu einer großen Sehnsucht empor und trifft sie dann wirklich wieder. Und diese Begegnung ist auch eine Art Begegnung mit dem Tod, mit dem Chaos. Die Jugendliebe würde ihn aus dieser Ordnung rauslenken, rausschleudern. Und damit endet das Buch. Das Buch, der Autor ist über einen Chandler-Übersetzer. Und deshalb spielt das Buch auch vorwiegend in Bars mit Cocktails. Es hat diese Chandlersche Wehmut. Es ist ein Kriminalroman ohne Kriminalhandlung, weil die Kriminalmotive verlaufen alle blind ins Leere. Und es ist ein Buch, das zeigt, dass es inzwischen eine Weltkultur gibt, die in Tokio nicht anders ist als in Berlin, in New York, in Los Angeles oder Paris.
Frau Löffler. Ich würde für dieses Buch, einfach für diese Sendung einen Platzverweis aussprechen und würde sagen, das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood.
Fastfood?
Fastfood. Aha. McDonald's, aber kein Drei-Stern-Lokal.
Ja, ja.
Und zwar deshalb, weil die Geschichte überhaupt keine Sprache hat. Jetzt mag es sein, dass das mit der Übersetzung zusammenhängt, das will ich nicht entscheiden, kann ich auch nicht entscheiden. Aber die Sprache, die uns hier vorliegt, ist überhaupt keine Sprache. Das ist ein vollkommen sprachloses, kunstloses Gestammel. Ich würde das überhaupt nicht mehr mit literarischen Maßstäben kommt man dem überhaupt nicht gerecht. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, oder wenn jetzt irgendjemand sagen würde, das ist ja ein erotischer Roman, dann muss ich leider auch einmal mit einem Zitat kommen. Ich bitte um Vergebung, ich habe es nicht auswendig gelernt. Es ist einfach zu schrecklich. Über eine erotische Begegnung wird hier gesagt, es war eine Naturgewalt, es hat uns umgehauen. gut. Ja, oder ja. es wird gesagt, ich wollte Sie, Entschuldigung, bis zur Hirnerweichung vögeln. Also ich glaube nicht, dass das wirklich literarisch anschaulich ist, dass das irgendeine Art von Gefühl, irgendeine Art von erotischer Sprache ist.
Da geht es um Mechanik. In den anderen Szenen geht es um ganz was anderes.
Ich darf einen Umstand hier aufmerksam machen. Das Buch ist von Anfang an, ich weiß, Sie werden empört sein, das Wort wird Sie völlig umwerfen, von ungewöhnlicher Zartheit. Das entgeht Ihnen, Frau Löffler, die Zartheit dieses Buches. Und das Buch ist ein hocherotisches, sich steigerndes Buch, das bis auf das große, riesige Schlusskapitel zuläuft. Das Schlusskapitel, wo er mit dem wiedergekommenen Mädchen ein Ausflug da macht, irgendwo hinfährt. Das dauert ziemlich lange, ist eine lange Szene, bevor die ins Bett gehen. Diese Szene, die davor, ist fabelhaft geschrieben. Ich habe eine solche Liebesszene seit Jahren nicht mehr gelesen. Ja, das ist eine glänzende Szene.
Verstehen Sie mich richtig, ich will wirklich überhaupt keinen Einspruch dagegen erheben, woran Sie sich ergötzen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage. Aber ich habe schon etwas dagegen, wenn ein Autor an seinem Thema total scheitert. Und der Autor ist an dem Thema, und das Thema haben wir vielleicht noch gar nicht so richtig angesprochen, das Thema ist die Begegnung mit Madame Lamour. Diese Frau, die er als Kind gesehen hat und wieder trifft, die soll ja die Todesgöttin sein. Und wie will er jetzt dieses Pathos der Begegnung mit dem Tod eigentlich darstellen? Indem er versucht, in den Gesprächen zwischen diesen beiden Menschen eine gewisse Feierlichkeit reinzubringen.
Das ist nichts von Feierlichkeit.
Absolute Feierlichkeit.
Jeden Satz.
Pardon, darf ich mal ein Beispiel geben? Absolute Ritualisierung der Sprache, indem die beiden einander nämlich immer ansprechen, Shimamoto-san, also die feierliche oder höfliche höfische
Ansprache. Das ist in Japan so üblich, hat man mir gesagt. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, aber wenn jeder Satz zwischen den beiden mit dieser formellen Ansprache anfängt, heißt das, dass hier eine andere Sprachebene gesucht wird. Ich gebe ja zu, dass sie nicht gefunden wird, aber sie wird gesucht.
Frau Löffler, würden Sie sich bitte an ein Kapitel versuchen zu erinnern, wo er mit ihr zu einer Flussmündung fährt, wo sie die Asche ihres Kindes, wenn Sie da wirklich sagen, das sei nicht wenigstens andeutungsweise die Begegnung mit dem Tod, oder wenn Sie sein erstes Verfolgen der wiedergefundenen Frau durch die Stadt, wo ein Bote zu ihm kommt, ihm einen Umschlag gibt, er soll das nicht weiter verfolgen, er erschrocken ist, wobei der Autor es wirklich genial versteht, uns in Zweifel zu lassen, ob das real oder erträumte Szenen ist. Das macht er in der Bar ganz grandios, sagt, habe ich das jetzt eben nur geträumt? Und dann sieht er den Aschenbecher, wo ihre Zigarette noch verraucht. Das sind Szenen, die ich in dieser Kunstfertigkeit lange nicht gelesen habe.
Gott sei Dank bin ich nicht so vereinsamt, wie ich es schon befürchtet habe. Noch etwas. Sie sind doch immer für die Rolle der Frau in der Gesellschaft und dergleichen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass diese ungewöhnlich zarte Frau, in die sich der Mann dann noch einmal verliebt, dass sie die ganze Macht in ihrer Hand hat?
Ach,
sie
Lieber, dirigiert ihn. Diese Frau ist doch keine realistische Figur. Diese Frau ist doch ein Phasma. Und zwar eine Männerfantasie und nichts anderes.
Eine poetische.
Sie ist eine Männerfantasie.
Das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß, Gretchen und Ophelia und Madame Bovary und Anna Karenina,
also diese Dame,
alles ist aus der Sicht der Männer.
Sie sollten, glaube ich, nicht immer die große Literatur herbeizitieren, wenn wir mit literarischem Fastfood zu tun haben.
Nein.
Also
nein.
Diese Dame ist eine Männerfantasie und nichts anderes.
Die Frage ist nur, ob die Männerfantasie so schlecht ist oder ob es vielleicht eine poetische Fantasie ist. Eine Fantasie von großer, beachtlicher literarischer Kraft. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Wir reden alle zweimal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, Unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema.
Beantworten Sie bitte die Fragen.
Sie haben dafür 2 Minuten Zeit.
Lesen Sie bitte die Anleitung zum Text 1-2. Lesen Sie aufmerksam die Fragen durch.
Sie haben dafür 2 Minuten Zeit.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich grüße Sie herzlich. Ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen auch an diesem Silvestertag einige Gedanken zu sagen, die mich an der Schwelle zum neuen Jahr bewegen. Aus zahlreichen Gesprächen und Begegnungen in diesem Jahr weiß ich, dass sich viele von Ihnen Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland machen. Schon lange gab es darüber nicht mehr so unterschiedliche Meinungen. Manche sprechen gar von einem Riss, der durch unsere Gesellschaft geht. Die einen sagen, Deutschland ist ein wunderbares Land, in dem die Werte unseres Grundgesetzes gelebt werden. Ein Land, das stark und wirtschaftlich erfolgreich ist, in dem noch nie so viele Menschen Arbeit hatten wie heute. Ein Land mit einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft, mit einem starken Zusammenhalt, in dem sich tagtäglich Millionen Menschen ehrenamtlich für andere engagieren, zum Beispiel im Sport, für Kranke und Schwache, oder auch in der Flüchtlingshilfe. Die anderen sagen, es gibt zu viele Menschen, die an diesem Erfolg nicht teilhaben, die nicht mit dem Tempo unserer Zeit mitkommen, die sehen, dass es ihre Kinder in die Großstädte zieht und sie allein bleiben in Gebieten, in denen vom Einkauf bis zum Arztbesuch der Alltag immer schwieriger wird, die sich sorgen, dass es zu viel Kriminalität und Gewalt gibt, die sich fragen, wie wir die Zuwanderung in unser Land ordnen und steuern können. Beides sind Realitäten in unserem Land. Der Erfolg und die Zuversicht, aber auch die Ängste und die Zweifel. Für mich ist beides Ansporn. Denn Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben uns Politikern den Auftrag gegeben, uns um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern. Und dabei die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben. Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet. Auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden. Denn die Welt wartet nicht auf uns. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Deutschland auch in 10, 15 Jahren gut geht. Und wirklich gut geht es Deutschland, wenn der Erfolg allen Menschen dient und unser Leben verbessert und bereichert. Dabei kann der Leitgedanke der sozialen Marktwirtschaft, dass wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Zusammenhalt zwei Seiten einer Medaille sind, auch in der Zeit des digitalen Fortschritts unser Kompass sein. Das bedeutet zum einen, bestehende Arbeitsplätze zu sichern wie auch ganz neue Jobs für die Zukunft zu schaffen. Die Unternehmen noch mehr bei Forschung und Entwicklung in innovative Technologien zu unterstützen. Den Staat zum digitalen Vorreiter zu machen. Und vor allem uns und unsere Kinder mit bester Bildung und Weiterbildung auf den digitalen Fortschritt vorzubereiten. Und das heißt zum anderen, die Familien in den Mittelpunkt zu stellen, sie finanziell zu entlasten, damit sie Familienleben und Beruf noch besser vereinbaren können. Eine gute und würdevolle Pflege zu ermöglichen, indem wir die Pflegeberufe stärken und die Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, noch besser unterstützen. Und nicht zuletzt für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres Landes zu sorgen. Ganz gleich, ob in der Stadt oder auf dem Land. Und wir werden noch mehr in einen starken Staat investieren müssen, der die Regeln unseres Zusammenlebens verteidigt und für Ihre Sicherheit, für unser aller Sicherheit sorgt. Ich danke deshalb an dieser Stelle ganz besonders den Polizistinnen und Polizisten, die auch heute Abend für uns da sind und zum Beispiel die vielen Silvesterfeiern im Land schützen. Wie auch den Soldatinnen und Soldaten, die hierzulande oder in den Auslandseinsätzen ihren Dienst für unser Land tun. Die Zukunft Deutschlands ist bei all dem untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden. 27 Staaten in Europa müssen stärker denn je dazu bewogen werden, als eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das wird die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein. Es wird darum gehen, ob wir Europäer in der globalen und digitalen Welt unsere Werte solidarisch und selbstbewusst nach innen wie nach außen vertreten. Ob wir so auch für ein wirtschaftlich erfolgreiches und gerechtes Europa arbeiten und konsequent für den Schutz unserer Außengrenzen wie auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam dafür arbeiten, dass das gelingt und so dazu beitragen, Europa für die Zukunft fit zu machen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Ringen um die richtigen Antworten gehört zu einer lebendigen Demokratie. Wir sind im besten Sinne eine vielstimmige Gesellschaft. Zugleich einen uns die Werte unseres Grundgesetzes, also die Achtung vor der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen und seiner Freiheitsrechte, dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält, dass wir wieder deutlicher das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, dass wir uns bemühen, wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben, und zwar Achtung im umfassenden Sinne. Aufmerksam sein, wirklich zuhören, Verständnis aufbringen. Das sind meine Wünsche für das neue Jahr. Und Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Gesundheit, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen für das neue Jahr 2018. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich grüße Sie herzlich. Ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen auch an diesem Silvestertag einige Gedanken zu sagen, die mich an der Schwelle zum neuen Jahr bewegen. Aus zahlreichen Gesprächen und Begegnungen in diesem Jahr weiß ich, dass sich viele von Ihnen Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland machen. Schon lange gab es darüber nicht mehr so unterschiedliche Meinungen. Manche sprechen gar von einem Riss, der durch unsere Gesellschaft geht. Die einen sagen, Deutschland ist ein wunderbares Land, in dem die Werte unseres Grundgesetzes gelebt werden. Ein Land, das stark und wirtschaftlich erfolgreich ist, in dem noch nie so viele Menschen Arbeit hatten wie heute. Ein Land mit einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft, mit einem starken Zusammenhalt, in dem sich tagtäglich Millionen Menschen ehrenamtlich für andere engagieren, zum Beispiel im Sport, für Kranke und Schwache, oder auch in der Flüchtlingshilfe. Die anderen sagen, es gibt zu viele Menschen, die an diesem Erfolg nicht teilhaben, die nicht mit dem Tempo unserer Zeit mitkommen, die sehen, dass es ihre Kinder in die Großstädte zieht und sie allein bleiben in Gebieten, in denen vom Einkauf bis zum Arztbesuch der Alltag immer schwieriger wird, die sich sorgen, dass es zu viel Kriminalität und Gewalt gibt, die sich fragen, wie wir die Zuwanderung in unser Land ordnen und steuern können. Beides sind Realitäten in unserem Land. Der Erfolg und die Zuversicht, aber auch die Ängste und die Zweifel. Für mich ist beides Ansporn. Denn Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben uns Politikern den Auftrag gegeben, uns um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und dabei die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben. Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet, auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden. Denn die Welt wartet nicht auf uns. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Deutschland auch in 10, 15 Jahren gut geht. Und wirklich gut geht es Deutschland, wenn der Erfolg allen Menschen dient und unser Leben verbessert und bereichert. Dabei kann der Leitgedanke der sozialen Marktwirtschaft, dass wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Zusammenhalt zwei Seiten einer Medaille sind, auch in der Zeit des digitalen Fortschritts unser Kompass sein. Das bedeutet zum einen, bestehende Arbeitsplätze zu sichern, wie auch ganz neue Jobs für die Zukunft zu schaffen. Die Unternehmen noch mehr bei Forschung und Entwicklung in innovative Technologien zu unterstützen. Den Staat zum digitalen Vorreiter zu machen. Und vor allem uns und unsere Kinder mit bester Bildung und Weiterbildung auf den digitalen Fortschritt vorzubereiten. Und das heißt zum anderen, die Familien in den Mittelpunkt zu stellen, sie finanziell zu entlasten, damit sie Familienleben und Beruf noch besser vereinbaren können. Eine gute und würdevolle Pflege zu ermöglichen, indem wir die Pflegeberufe stärken und die Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, noch besser unterstützen. Und nicht zuletzt für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres Landes zu sorgen. Ganz gleich, ob in der Stadt oder auf dem Land. Und wir werden noch mehr in einen starken Staat investieren müssen, der die Regeln unseres Zusammenlebens verteidigt und für Ihre Sicherheit, für unser aller Sicherheit sorgt. Ich danke deshalb an dieser Stelle ganz besonders den Polizistinnen und Polizisten, die auch heute Abend für uns da sind und zum Beispiel die vielen Silvesterfeiern im Land schützen. Wie auch den Soldatinnen und Soldaten, die hierzulande oder in den Auslandseinsätzen ihren Dienst für unser Land tun. Die Zukunft Deutschlands ist bei all dem untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden. 27 Staaten in Europa müssen stärker denn je dazu bewogen werden, als eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das wird die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein. Es wird darum gehen, ob wir Europäer in der globalen und digitalen Welt unsere Werte solidarisch und selbstbewusst nach innen wie nach außen vertreten. Ob wir so auch für ein wirtschaftlich erfolgreiches und gerechtes Europa arbeiten und konsequent für den Schutz unserer Außengrenzen wie auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam dafür arbeiten, dass das gelingt und so dazu beitragen, Europa für die Zukunft fit zu machen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Ringen um die richtigen Antworten gehört zu einer lebendigen Demokratie. Wir sind im besten Sinne eine vielstimmige Gesellschaft. Zugleich einen uns die Werte unseres Grundgesetzes, also die Achtung vor der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen und seiner Freiheitsrechte, dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält, dass wir wieder deutlicher das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, dass wir uns bemühen, wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben, und zwar Achtung im umfassenden Sinne, aufmerksam sein, wirklich zuhören, Verständnis aufbringen. Das sind meine Wünsche für das neue Jahr. Und Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Gesundheit, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen für das neue Jahr 2018.
Beantworten Sie bitte die Fragen.
Sie haben dafür 2 Minuten Zeit.
Gehen Sie jetzt bitte zu weiteren Testaufgaben über.